Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Willkommen zur 216. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts. Hallo Kilian.
Hallo André.
Kilian, worüber wollen wir heute sprechen?
Wir quatschen über SumUp.
Machen wir das allein oder haben wir jemanden dabei?
Ausnahmsweise kommt mal jemand mit dazu.
Wen haben wir denn dabei?
Marc, willst du dich vorstellen?
Hallihallo, ich bin der Marc von SumUp. Ich war schon das ein oder andere Mal hier zu Besuch, deswegen kennt mich vielleicht der eine.
Nur sei weg.
Ja. Und in der Sekunde bekam ich einen Anruf, dass es heute etwas anstrengend weil durch mein Telefon klingelt.
So, pass auf,
das passt heute nicht öfter, passiert nicht öfter.
Also, lassen wir doch einfach mal so. Der Marc hat heute einen aufregenden Tag hinter sich und deshalb war er gerade mal kurz weg, aber wir hoffen, dass er sich jetzt nicht gleich nochmal verabschiedet. Also, du bist Marc Alexander Christ von SumUp, richtig?
Genau so ist es.
Okay. Marc, herzlich willkommen. In der Tat warst du schon mal hier, ich glaube sogar zweimal schon hier und auch schon Gast auf der PAX und dergleichen. Und bevor wir gleich einsteigen in so ein Thema, wo du uns gleich ein bisschen mehr zu sagen wirst, wollen wir unseren Sponsoren ganz kurz danken, zu denen du noch nicht gehörst, Marc, ne? Aber was er noch nicht ist, kann er noch werden.
Dafür passt ja der Tag ganz gut, glaube ich.
Genau. Ein Wink mit dem Pfauenpfahl.
Kleiner.
Ich würde sagen, das war irgendwie eher mehr als ein Pfahl. Sponsoren heute, smartsteuer.de/fintech, die Kollegen, die halt die Steuererklärung für uns alle vereinfachen und darüber hinaus Fintechs die Möglichkeit geben oder halt auch Partnern die Möglichkeit geben, sich im Rahmen des Prozesses der Steuererklärung zu integrieren. Die Kollegen von Mastercard, die schon lange Zeit Sponsor sind, und FinCompare aus Berlin, das Thema Finanzierung für Mittelständler, die sich ganz kurz selber vorstellen.
FinCompare ist ein Fintech aus Berlin, das mittelständigen Unternehmen dabei hilft, die besten Finanzierungslösungen zu finden, vergleichen und abzuschließen.
Genau richtig. FinCompare vereinigt den B2B-Finanzmarkt, indem es das Angebot von über 270 Finanzierern auf einem Marktplatz zusammengeführt hat. So erhalten Unternehmen immer das beste und passendste Finanzprodukt für ihren individuellen Finanzierungsbedarf.
Aber auch die Finanzierer haben entscheidende Vorteile, ihre Produkte über FinCompare anzubieten. Das Team von FinCompare hat eine Market Engine entwickelt, der die Anfrage des Kunden mit den Kriterien der Banken matcht. Aus diesem Grund werden Anfragen nicht gestreut, sondern nur an die passenden Finanzierer weitergeleitet. Für den Finanzierer bedeutet das, dass er immer qualifizierte und schrankfertige Kunden mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit erhält.
Zudem ermöglicht FinCompare Finanzierern mit dem Zugang zu dem Partnerportal die weitere Betreuung der eigenen Kunden. Dadurch können Kunden vermittelt werden, für die der Finanzierer kein passendes Produkt anbieten kann. Es entsteht eine Win-Win-Situation, da der Vermittler, also der Finanzierer, eine attraktive Provision erhält und auch noch die Kundenbindung steigern kann, weil er großen Einsatz bewiesen hat, doch eine passende Finanzierung für den Kunden zu finden.
Marc, wie gerade schon gesagt, du warst schon häufiger hier. Warum bist du heute hier? Ihr hattet heute, glaube ich, einen interessanten Tag hinter euch, oder?
Ja, du warst so freundlich, um mich einzuladen, um dann nach Sponsorengeldern zu fragen. Jetzt bin ich so ein bisschen in die Falle gegangen.
Da haben wir genau heute noch abgewartet.
Nein, aber im Ernst, sag mal, was ist denn passiert heute bei euch?
Also wir bauen seit 8 Jahren kontinuierlich an SumUp und werden es noch weitere 10 Jahre machen. Da gibt es immer mal das ein oder andere Highlight auf dem Wege zur globalen Kartenakzeptanzbrand. Heute haben wir eine kleine Runde announced und haben 330 Millionen eingesammelt.
Also 330 Millionen Euro, Dollar?
Euro. Das sind nicht mehr diese Runden, wo man dann irgendwie sich gerade noch so zusammenstückelt und dann mit Dollar dann probiert, irgendwie nochmal auf eine volle Zahl zu kommen.
Also
auch einfach direkt Euro rechnen.
330 Millionen Euro habt ihr bekommen von einem Wachstumsfinanzier, richtig?
Genau, von einem Syndikat aus Goldman, Bain, TPG und HVS Highbridge.
Und die sollen euch dabei helfen, zu dem zu werden, was du gerade schon gesagt hast, zur globalen Kartenakzeptanz, ja?
Genau so ist das.
Kilian, was verstehst du unter der globalen Kartenakzeptanz, die Marc da bauen will?
Dann gucken wir mal, ob das auch dazu passt, was der Markt darunter versteht. Also ich würde darunter verstehen, jetzt wahrscheinlich in einer bestimmten Zielgruppe Kartenakzeptanz händlerseitig in sämtlichen relevanten Märkten der Welt bereitzustellen über dieselbe Art und Weise, über denselben Weg. Das würde ich darunter verstehen.
Und Marc? Ganz, ganz nah dran. Also eigentlich ist ein Wort gerade untergegangen, und zwar ist das die globale Kartenakzeptanzmarke. Weil nämlich ihr beide, ihr kennt natürlich sehr, sehr viele Kartenakzeptanzanbieter und eure Bloghörer im Zweifelsfall als sehr gut investierte Fintech-Experten ebenfalls. Aber die breite Masse kennt nämlich die Kartenakzeptanzanbieter nicht. Und das liegt einfach daran, an der Struktur des Marktes, dass traditionell Kartenakzeptanz durch sehr teure Vertriebswege vertrieben wurden. Da kam jemand in ein Geschäft, hat das Ding installiert, hat irgendwie Papier-KYC gemacht. Und dadurch ist es einfach sehr, sehr teuer, Kartenakzeptanz überhaupt anzubieten. Und dadurch wurden praktisch der Longtail und kleine Händler viele Jahre ignoriert. Und es ist auch so, dass praktisch die traditionellen Anbieter 10-mal so viel Gebühren praktisch von den Händlern einnehmen müssen, um die irgendwie profitabel bedienen zu können, wie das praktisch unser Durchschnittsmerchant ist, Durchschnittsmerchant macht. Und dadurch glauben wir, dass wir den Longtail erobern können. Und man sieht es auch auf praktisch in ganz Europa und den anderen Märkten, in denen wir sind, dass der Longtail unser Produkt sehr gut annimmt. Und dadurch sehen wir, dass wir den Kartenakzeptanzmarkt auf 10% jeder Bevölkerung erweitern können, und so dass du anstatt jetzt dem Chef der Supermarktkette des großen Retailers dein Kartenprodukt anzubieten, hast du jetzt praktisch eine Marktgröße, wo du wirklich Marketing machen kannst und auch einen Markt etablieren kannst. Und wenn auch jetzt nicht jeder schon den Namen SumUp kennt, wenn man den kleinen weißen viereckigen Kartenleser zeigt, weiß jeder genau, was die Firma ist und was das Produkt macht.
Also vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind, wie du es gerade vermutet hast, bei all den Hörern. Also ihr seid diejenigen, die zum Beispiel im Café an der Ecke die Möglichkeit geben, uns als Konsumenten mit der Karte, mit der Apple Watch, mit dem Telefon bezahlen zu können. Und das Gerät, was ihr dem Händler, dem Café gebt, ist, was du gerade beschrieben hast, so ein kleines weißes Gerät mit einem kleinen schwarzen Display, auf das man halt irgendwo seine Karte draufhält, auf das man seine Uhr draufhält und wo man möglicherweise noch eine PIN eingibt, richtig?
Genau so ist es. Vielleicht hätte ich auch mal einfach kurz vorher mich vorstellen sollen, dann wäre das leichter.
Ich habe es heute benutzt, Marc. Also ich war heute Morgen in einem Café bei uns auf der Ecke und in der Tat stand da ein SumUp-Terminal oder lag da ein SumUp-Terminal oben auf dem Tresen. Ich war dann heute Nachmittag nochmal ganz kurz da nach der Mittagspause und da war leider dann der Strom nicht mehr vorhanden, weil draußen das Erdkabel sozusagen durchgeschnitten war. Das passierte dann aber wahrscheinlich eher selten. Aber ich habe es heute in der Tat mit SumUp bezahlt.
Ja, es freut mich doch immer zu hören.
Kilian, du. Genau, ich fand das Thema Marke ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Wie, was war so der Grund, warum ihr gesagt habt, dass dieses Thema Marke wirklich in den Vordergrund zu stellen? Und wo glaubst du, ist da dann die Unterscheidung im Vergleich zu den in Anführungsstrichen Marken oder Playern, die da schon am Markt sind? Warum tun die das nicht? Und wie spürt es am Schluss der eure Zielgruppe denn?
Die tun das in erster Linie nicht, weil es sehr schwierig ist, dieses Produkt praktisch marketingtechnisch an ihre Zielgruppe zu vermarkten. Weil praktisch, die gehen nur an die sehr, sehr großen Händler, die sehr viel Volumen machen und die sie irgendwie profitabel bedienen können. Und das ist dann kein Produkt, wo man Marketing macht, sondern das ist dann ein Produkt, wo man irgendwie Direktvertrieb macht und sowas. Und dann kennt der Chef der Supermarktkette, kennt er seinen Anbieter, von der Retailerkette. Weiß auch, wer der Kartenanbieter ist, aber wenn du ein kleiner Händler bist und das Café beim André von Ecke betreibst, dann weißt du zwar erst nicht, wer der Anbieter ist, sondern dann kommt irgendein Typ durch die Tür und erzählt dir irgendwas von Kartenakzeptanz, legt dir einen sehr komplizierten Vertrag vor und ist dann schon wieder weg. Und der dir das Terminal vorbeigebracht hat, ist im Zweifelsfall gar nicht derjenige, mit dem du den Vertrag wirklich abschließt. Und dadurch gibt es eine recht intransparente Struktur von dem ganzen Ding, was das einfach sehr, sehr teuer macht. Und dadurch gibt es eigentlich keinen, der diese kleinen Cafés und kleinen Bars und kleinen Einzelhändler irgendwo richtig profitabel bedienen kann. Und dadurch, dass bei uns praktisch kein menschlicher Kontakt dabei ist und das alles durch Technologie gelöst wird, können wir die praktisch viel, viel preiswerter bedienen. Und das heißt wirklich, das Minimum von dem, was die traditionalen Händler irgendwo als profitablen Kunden abdecken können, ist immer noch 10-mal so groß wie unser Durchschnittshändler. Und dadurch haben wir eine viel, viel breitere Masse und von auch ganz vielen nicht traditionellen Händlern. Also Taxifahrer ist natürlich immer ein schönes Beispiel, wo das recht einfacher zu erklären ist, aber auch Fallschirmspringer, Physiotherapeuten und was da alles so gibt, ist praktisch eine richtig große Bevölkerungsgruppe. 80% sind davon auch wirklich sehr Ein-Mann-Ein-Frau-Firmen, die man praktisch direkt damit ansprechen kann und dann praktisch direkt zum Einsetzen der Technologie begeistern kann.
Marc, ihr wart letzte Woche schon mal kurz in der Presse und wir haben da auch ein bisschen zu gechattet und du hast das Wort Profitabilität gerade ein paar Mal in den Mund genommen, nicht auf euch bezogen, sondern eher auf eure Merchants bezogen, damit indirekt auf euch bezogen. Da gab es irgendwie auch so eine Schlagzeile, die wir alle, glaube ich, ein bisschen, lass mich so sagen, jedenfalls nachdenkenswert fanden und möglicherweise auch ein bisschen reißerisch fanden. In Deutschland was von roten Zahlen und irgendwie unerwartet rote Zahlen bei euch, obwohl ihr eigentlich schon mal profitabel gewesen seid. Magst du was dazu sagen, was ja letzte Woche in der Presse hochgekommen ist und das möglicherweise nochmal mit zwei, drei Sätzen erklären?
Aber natürlich, also wir verstehen uns als Wachstumsfirma und investieren sehr, sehr stark in Wachstum. Also wir sind wirklich in den letzten 3 Jahren auf einem Wachstumstrajectory, wir uns jedes Jahr verdoppeln. Also ich bin jetzt wirklich, Juni war 120% größer als der Juni letzten Jahres. Von Umsatz, Volumen, Revenue und Kundenanzahl an Wachstum. Und natürlich muss man für dieses Wachstum auch irgendwo in Wachstum investieren und Geld ausgeben, um Marketing zu machen, neue Kundenakquise zu machen und Strukturen aufzubauen. Und machen wir nicht immer komplett aus dem Cashflow, sondern investieren da auch zusätzlich noch in diesen Wachstum. Könnten aber auch, wenn wir uns jetzt wieder strategisch umorientieren und sagen, wir wollen nicht auf dem Wachstumskurs laufen, können wir auch genauso gut etwas weniger wachsen und dafür wieder zurück in die Profitabilität kommen. Und das gibt uns eigentlich eine ganz attraktive Lage.
Das heißt also sozusagen, ihr wart schon mal, ich glaube 2016, 2017 profitabel und habt dann im Jahr 2018 entschieden, einfach dieses Thema Wachstum, was du gerade angesprochen hast, nochmal massiv voranzutreiben und den Longtail, den du ja auch angesprochen hast, sozusagen zu erobern. Und das war der Grund, warum ihr dann auch ganz bewusst einfach nochmal so investiert habt, dass einfach auch eure Zahlen rot geworden sind, ja?
Genau, das ist praktisch, ich glaube, da haben wir vor 2 Jahren schon mal drüber gesprochen. Das war praktisch mit dem Merger mit Peleven, den haben wir genau gemacht, um profitabel zu werden und irgendwie eine relevante Größe zu erreichen, die uns erlaubt, irgendwie unseren Fixkostensatz zu bedienen. Und das bringt uns in eine sehr attraktive Lage als Firma, weil wir das praktisch über Nacht steuern können. Okay. Ich kann praktisch auch heute profitabel sein, weil ich aber beschließe, weniger Marketing zu machen. Sehe aber gleichzeitig so ein riesengroßes Potenzial im Markt, dass es natürlich Sinn macht, heute mehr Marketing zu machen, um praktisch schneller zu wachsen, mehr Kunden zu akquirieren und uns als Marke auf dem Markt etablieren zu können.
Kilian, du hast ja mal etwas Ähnliches im Bereich Online gemacht, ne? Auch das Thema Longtail adressiert. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, was Marc sagt, und kannst du da so Vergleiche herstellen?
Klar, also ich habe ja praktisch das Pendant im E-Commerce-Bereich versucht aufzubauen, nicht so erfolgreich, wie es jetzt Marc und auch im Zusammenspiel mit Peleven ja gemacht hat, aber sagen wir mal, die Mechanismen sind nicht so unähnlich. Ja? Also du brauchst eine kritische Masse, die hat SumUp erreicht, gesagt, okay, ohne die, in Anführungsstrichen, brauche ich gar nicht anfangen. Und danach ist es ein sehr starkes Spiel. Was möchte ich gerade machen? Möchte ich gerade auf Wachstum gehen? Dann muss ich Geld ins Marketing reinstecken. Das kostet mich erstmal Marge. Die hole ich nachher wieder raus. Oder will ich es nicht machen? Hängt auch sehr stark vom Markt ab. Und interessant ist ja das, welche Faktoren, oder Marc hat ja vorher von Digitalisierung oder technologischer Unterstützung gesprochen, man da ja immer so hat, um da profitabel wachsen zu können. Ist ja einerseits irgendwie die Aufschaltung muss so günstig wie möglich sein und in dem Bereich halt auch die Hardware so günstig wie möglich. Danach bin ich ja sehr transaktionsbasiert beim Wachstum. Das heißt, wenn ich das mal ganz günstig geschafft habe, dann habe ich die Basis ganz, ganz gut gelegt. Und das scheint SumUp ganz gut hinbekommen zu haben.
Marc, wenn man mal so ein bisschen auf euch guckt, du hast gerade ganz am Anfang gesagt, dass ihr seit 8 Jahren unterwegs seid und jetzt haben wir gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was letztens in der Presse war, jetzt haben wir ganz am Anfang auch schon darüber gesprochen, dass ihr heute 330 Millionen Euro nochmal für weiteren Wachstum erhalten habt. wollen wir mal ein bisschen zurückgucken, bevor wir möglicherweise auch dann ein bisschen nach vorne gucken, was du mit dem Geld alles anfangen willst. Wie seid ihr da hingekommen, wo ihr momentan seid? Hast du so sozusagen so diese Magic-Formel oder hast du so diesen Moment oder dass die ein oder zwei Tricks, die euch da hingebracht haben, zu dieser Größe, wo ihr heute seid, die du uns mal so ein bisschen erklären kannst?
Würde ich sehr gerne jetzt von den zwei magischen Momenten erzählen, aber es ist wirklich ein durchgehendes Iterieren von unserem ersten Kartenleser, wo sich der eine oder andere daran erinnert, dieser kleine schwarze Viereckige, der sich etwas hakelig über den Kopfhöreranschluss verbunden hat, zu dann der ersten Chip-and-Pin-Version, die dann praktisch wo die richtige, der ersten Wachstumsschub gemacht hat und dann die Einführung des NFC-Kartenlesers 2016 und die Transaktion noch deutlich eleganter, schneller und schöner gelaufen ist. Und jetzt sind wir wieder beim letztes Jahr haben wir einen praktisch einen alleinstehenden Kartenleser, also der nicht über das Telefon verbunden wird, nochmal gelauncht, der sich dann mehr an Firmen richtet, die vielleicht auch, also an Kleinhändler richtet, die da vielleicht auch mal Angestellte haben. Das ist aber ein ewiges Iterieren von Produkt besser machen, überall irgendwie Friktion rauszunehmen, es noch einfacher zu machen. Da ist auch dabei, das ist praktisch ein Technologieprodukt. Das heißt, auch die Verpackung des Kartenlesers, wenn man es beim Händler anguckt, lädt dazu ein, ausgepackt zu werden und dadurch schneller das Ding auszuprobieren und praktisch den ganzen Conversion Funnel immer jeden Tag etwas weiter zu schleifen und so dahin zu kommen. Ich glaube, ein Event, der wirklich einen Unterschied gemacht hat, ist, dass wir durch den Merger 2016 praktisch die Profitabilität wirklich zeigen konnten. Und so vielen Investoren, die uns irgendwie die 5 Jahre vorher immer gesagt haben, dass das nicht funktioniert, dass das viele probiert haben, dass das zu kleinteilig ist, zu beweisen, dass wir wirklich ein valides Geschäftsmodell haben und da das praktisch ein erfolgreiches Geschäft mit aufbauen können und dann die vom Kilian erweiterte kritische Größe erreicht haben und seitdem wirklich stark auf dem Wachstumspfad sind, auch irgendwie letztes Jahr zum schnellst wachsenden europäischen Unternehmen gekürt wurden und da irgendwie konstant jetzt gibt's 3-4 Jahre in Folge jedes Jahr verdoppelt haben, von der Größe her.
Marc, was ich immer, also was, wenn man sich ein bisschen mit SME beschäftigt, gibt es ja immer auch das Thema, ja, der SME ist das eine, der wird ja auch irgendwann mal größer. Ne? Und dann braucht er vielleicht andere Produkte, hat einen anderen Bedarf, muss anders bedient werden. Ist das eine Erfahrung, die ihr auch macht und wo ihr dann, oder und wenn ja, wie geht ihr damit um? Oder sagt ihr, das ist eher eine Theorie der SME-Zielgruppe, in der Praxis fällt das nicht großartig auf?
Also das Erste ist, SME ist schon mal nicht das ganz richtige Wort, sondern wir sind wirklich mehr im Mikro-Nano-Markt unterwegs. Wir sind wirklich 80% unserer Händler sind praktisch Ein-Frau-Ein-Mann-Betriebe, die praktisch sich dann eine Existenz aufbauen und, oder irgendwo ein kleines Geschäft betreiben. Und natürlich ist es so, dass wir wachsen ja alle mehr und mehr auf, wenn du dich erinnerst an dein erstes Mobiltelefon, Kilian, das hatte im Zweifelsfall noch eine Antenne gehabt und 12 Tasten. Und heute hast du einen Supercomputer in der Tasche, der dein ganzes Leben irgendwie bestimmt. Und wenn du einen Tag ohne mit deinem Mobiltelefon aus dem Haus gehst, merkst du erstmal, was da alles drin ist. Und das Gleiche ergibt sich praktisch als Pendant in, sagen wir mal, Tools für kleinen Händlern. Wir haben mit Payment angefangen, weil das natürlich erstmal für viele Händler das größte Problem löst. Weil wenn du nämlich kein Geld annehmen kannst, dann wird dein Geschäftsmodell in großen vielen Teilen nicht funktionieren. Aber natürlich gibt es da noch ganz viele Sachen, die man drumherum machen kann, um den Händler das Leben einfacher zu machen. Wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren eine Firma gekauft, die sich auf Rechnungen und Buchhaltung spezialisiert. Das ist die Firma Debitor, um praktisch den Händlern auch in die Richtung mehr zur Seite zu stehen und praktisch das Betreiben des Geschäfts leichter zu machen. Wir haben auch schon seit vielen Jahren eine iPad-Kasse im Angebot, die praktisch das Gehirn des Händlers ausmacht und praktisch die ganze, oder das Gehirn des Geschäftes ausmacht und praktisch die ganze Abwicklung über Produkte und so weiter beinhaltet und haben auch Anfang des Jahres einen E-Commerce-Player, die Firma Shoplo, gekauft, um praktisch dann auch in die Richtung Multi-Channel zu gehen, dem Händler zu erlauben, mit praktisch einem Inventory seine Kasse zu managen und auch einen Online-Shop zu betreiben und den auch dann über verschiedene Plattformen wie eBay, Etsy und so weiter auszusteuern. Und das geht, so haben wir uns praktisch auch etwas weiterentwickelt. Von den ersten 6, 7 Jahren haben wir uns wirklich nur auf Payment konzentriert, damit Payment richtig gut funktioniert. Und jetzt füttern wir da nach und nach weitere Feature und Technologien nach.
Marc, das war so ein bisschen so meine Frage, als ich gerade nach den Magic Moments oder nach eurem Erfolgsrezept, eurer Erfolgsformel gefragt habe. Hast du gesagt, dass das Unpackaging und dauerhaftes Iterieren und hast sehr oft das Thema Hardware geschielt oder darauf gewiesen. Was ich aber jetzt gerade gehört habe, ist, dass ihr vor allem jetzt auch nach dem Merge mit Payleven sehr stark halt auch in die, soll man es Value Edits nennen oder jedenfalls in die Mehrwerte für den Microhändler investiert habt. Ist es das, was du auch mit Iterieren meinst, dass ihr sagt, okay, es reicht nicht einfach nur ein Terminal dahin zu stellen? Ist es überhaupt, nennen die es Terminal oder wie nennen die es?
Das ist schon ein Terminal. Also ich erwähne nur die Hardware, weil das praktisch immer das ist, was als erstes gesehen wird und was auch der Endkunde am meisten wahrnimmt. Aber da hängt natürlich noch eine riesen Software-Plattform dahinter. Ob das jetzt einfach nur elegantes Reporting ist, wo du deine Transaktionshistorie in der App angucken kannst und praktisch real-time gucken kannst, was gerade die letzte Transaktion war, wo die Geolocation dieser Transaktion war und vielleicht auch noch die Daten zum Endkunden damit speichern kannst. Du darfst ja nicht vergessen, wenn du ein traditionelles Terminal hast, kommt auch manchmal nach 1,5 Monaten ein dicker Briefumschlag, wo dann auf Papier deine ganzen Transaktionen ausgedruckt sind. Das macht doch schon irgendwie im Arbeiten deines Geschäfts einen kleinen Unterschied, wenn du da die Buchhaltung zu machen möchtest. Das heißt, da ist schon sehr viel Software, und was wir aber wirklich uns darauf konzentriert haben, die letzten 6, 7, 8 Jahre, wirklich diesen ganzen Payment Flow richtig gut hinzustellen, sodass das wirklich einzigartig läuft für den Händler, und fangen jetzt an, praktisch das weiter aufzubohren. Also mit dem Iterieren, da bezog ich mich wirklich nur auf das reine Payment und den reinen Payment-Prozess.
Okay.
Ich habe für die anderen Sachen genauso weitergemacht.
Du musst, glaube ich, einer von uns muss ein bisschen aufpassen, es rauscht gerade irgendwo. Also irgendwo geht gerade ein Mikro gegen irgendwas gegen. Also damit wir das vielleicht, weiß nicht, ob du das bist, Marc, oder du, Kilian, das nur kurz als Hinweis, damit wir nicht ein dauerhaftes Rauschen haben, was die Kollegen von Deutsche Startups momentan auch immer hatten.
Ja, Marc, ich wollte nur mal kurz aufs Thema Zielgruppe eingehen. Du hast ja vorher gesagt, SME passt nicht so richtig. Aber andere Frage in dem Bereich. Habt ihr in der großen, weiten Welt des Longtails Gruppen entdeckt oder Regionen entdeckt, wo ihr sagt, hier funktioniert das Wachstum besonders gut oder die schlagen besonders gut an oder umgekehrt, wo ihr gesagt habt, es gibt auch welche, die habt ihr noch nicht erreicht. Da sagt ihr, hier gibt es auch kleine Merchants, Micro-Merchants, die springen noch nicht so ganz auf euer Produktportfolio an.
Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir sprechen einfach eine sehr, sehr große, sehr breite Kundengruppe an. Und da ist es auch, ich würde mal sagen, wirklich all over the place. Und wir haben die kreativsten Merchants und man lernt immer wieder Geschäftssachen kennen, von denen man sich wundert, dass es sowas gibt.
Wenn du mal auf das Thema Wettbewerb guckst, Marc, da gab es ja eine ganze Menge. Also als ihr angefangen habt, gab es, glaube ich, in Deutschland mindestens 3 oder 4, die das Gleiche oder was Ähnliches gemacht haben wie ihr. Es gibt im internationalen Umfeld eine ganze Menge. Es gibt auch weiterhin in Deutschland eine ganze Menge Player. Wer sind für dich momentan die größten und die wichtigsten Wettbewerber? Also wen nimmst du wirklich gerade so richtig wahr, sowohl in Deutschland als auch in Europa? Aber ihr seid ja auch weltweit unterwegs. Hast du irgendjemanden, wo du sagst so, wow, daran orientiert ihr euch?
Der größte Wettbewerber ist immer noch die Barzahlung. Also das Bargeld brennt mir eigentlich am meisten in den Augen. Das ist aber im internationalen Kontext, wird da immer mehr auch festgestellt, dass Kartenzahlung doch große Mehrwerte sowohl für den Endkunden als auch den Händler mit sich bringen. Da sehen wir auch die Wachstumsraten im Zahlungsmarkt. Das geht auf jeden Fall in die Richtung. Dann sieht man, wenn man nach Skandinavien guckt, da gibt es ja ganze Länder, die praktisch fast bargeldlos funktionieren. Und hier in Deutschland sind wir da noch, würde ich mal sagen, haben wir einiges an Potenzial da aufzuholen, was das angeht.
Aber trotzdem nochmal die Frage, also Barzahlen oder Cash ist ja kein Vorbild oder keiner, wo man auch mal hinguckt und sagt, wow, die machen das aber super. Hast du irgendjemanden, wo du sagst so, wow, ja, an denen kann man auch sich orientieren, an denen kann man möglicherweise auch sich abarbeiten und möglicherweise auch ein bisschen was kopieren?
Ach, das ist immer Great Artist Copy. Also man orientiert sich natürlich da schon immer am ganzen Markt und guckt, was da so ist. Aber ich glaube, wir sind inzwischen sind wir schon an einem Punkt angekommen, wo wir eigentlich sehr unser eigenes Ding machen. Also ja, ich meine, das ist kein Geheimnis. Wenn man sich den Mobile Point of Sale Markt anguckt, das ist auch wirklich, da sehen wir das Wettbewerbsbild auch in verschiedenen Märkten. Wir sind zum Beispiel im amerikanischen Markt unterwegs. Da hat Square mit irgendwie 10 Jahren Vorsprung gefühlt und einer deutlich breiteren Produktpalette bringt schon eine ganz gute Wettbewerbsposition mit sich. Aber auch da schaffen wir eigentlich ganz gut zu wachsen, unseren Markt zu etablieren und noch Kundengruppen zu finden, die von Square noch nicht so abgedeckt sind.
Warum haben es denn die anderen nicht auf die Reihe gebracht? Also sagen wir mal, die etablierten Player, die es entweder ein bisschen probiert haben, ne, Concardes hat es mal probiert, auch eine Wirecard hat es mal probiert oder probiert es noch ein bisschen, aber richtige Marktrelevanz hat da ja gefühlt, zumindest mal im europäischen Markt, ja keiner erreicht. Woran glaubst du, liegt es?
Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du wärst der CEO von einem gewissen, wem auch immer, der traditionellen Anbieter, dann läuft ja vor allen Dingen deine Profitabilität über Volumen. Das heißt, du läufst in erster Linie den großen Kunden hinterher. Und wenn du dann, das muss ja jetzt nicht gleich Facebook oder Google gewesen sein, aber, keine Ahnung, so eine große deutsche Kette als Kunden hast, dann baust du ja schon sehr stark deine Produkte, richtest du an diesen Kunden aus, die ganz andere Bedürfnisse haben als der Longtail. Und wenn du dann schaffst, mal so ein Longtail-Produkt auf den Markt zu bringen und dann an jedem Kunden dann 3, 4, 5 Euro im Monat verdienst, gegenüber dem großen Kunden, wo du auf einen Schlag 500.000 verdienst, dann musst du erst mal 100.000 von diesen kleinen Kunden bekommen, um einen von den großen irgendwie ersetzen zu können. Und so wird der Fokus der Firma immer normal an die größeren, profitableren Kunden gezogen. Und so wird dann am Longtail oder das kleinteilige Produkt nicht investiert. Dadurch ist das Produkt schlechter. Dadurch kriegst du auch nicht genug Umsatz hin und investierst nicht weiter. Und so kommst du halt in eine Teufelsspirale und wirst das nie richtig etablieren.
Also das heißt, sorry, du Kilian.
Ja, das heißt, also daraus kann man ja 2 Thesen ableiten. Das heißt, diejenigen, die große Zielgruppe bedienen, werden nie den Longtail wirklich bedienen können, außer sie trennen wirklich ihre Geschäftsmodelle in wirklich, es gibt eine Longtail-Unit und es gibt eine Enterprise-Unit und die sind voneinander nicht großartig abhängig, sondern agieren eigentlich unabhängig am Markt. Würde ich jetzt mal da so draus schließen.
So ist es, aber wenn du halt sehr viel Geld verdienst an dem Großkundengeschäft, dann wirst du auch, selbst wenn du es trennst in 2 Units, wird dieses kleine Unit wird niemals irgendwo genug Mittel bekommen, um das richtig aufzubauen. Das darf ich nicht vergessen, wir haben auch einen starken Fixkostenapparat mit 1.500 Angestellten, die man irgendwo bedienen muss. Aber wenn man das auf 1,5 Millionen Merchants verteilt, dann wird das praktisch für einen einzelnen Merchant relativ klein zu tragen. Aber da muss man erstmal hinkommen. Und die meisten traditionellen Anbieter haben dann meistens nicht den langen Atem, so lange ins Produkt zu investieren, bis da eine Größe kommt, dass sich das Geschäft selber trägt.
Und das ist so ein bisschen so, da schließt sich der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, als Kilian dich fragte, ob eure Zielgruppe möglicherweise auch nach oben hin wächst. Da sagst du, wenn ich dich gerade richtig verstehe, euer Fokus ist in der Tat Longtail, Longtail, Longtail. Und im Zweifel wächst der Kunde dann auch nach oben raus und du würdest ihn dann auch abwandern lassen?
Ich bin mir sicher, dass wir eigentlich mit unserer Produktpalette alle unsere Kunden bedienen können. Also wir sind ja, wir richten uns ja in erster Linie an den Longtail, weil da die Marktansprache am besten ist und weil wir denen praktisch am besten unser Produkt erklären können. Aber selbst wir haben auch viele Händler, die ein bisschen größer sind. Es ist ja nicht so, dass mein Produkt nicht mehr funktioniert, bloß weil du jetzt 100 Transaktionen am Tag machst. Wir haben ja noch einen Kartenleser wie jeder andere. Das ist nur mein Competitive Advantage, liegt sehr dran, dass ich keine Vertragsbindung, keine Fixkosten, keine Monatsgebühren und so weiter habe und eine ganz einfache und transparente Abrechnung. Wenn ich jetzt eine mittlere Modeboutique habe, die irgendwie 100.000 Euro Umsatz im Monat macht, dann funktioniert mein Kartenleser und meine Value Proposition da genauso. Aber es ist nicht so, dass ich da einen riesen wirtschaftlichen Vorteil habe gegenüber den traditionellen Anbietern, weil bei der Größe kann man auch jemanden vorbeischicken, das ganze Ding einrichten und da Premium-Kundenservice machen. Und da ist dann nur die Frage, ob du lieber so ein sehr attraktiven klassischen Kartenleser in schwarz, so wie die Garagenöffnung haben möchtest, oder lieber ein attraktives, weißes, modernes Gerät. Das sind aber da eher die Geschmacksfragen.
Ja. Ja. Vielleicht noch mal kurz auf die Finanzierungsrunde eingehen. Die ist, finde ich, noch ein bisschen zu kurz gekommen. Jetzt habt ihr 330 Millionen eingesammelt. Du meintest vorher, ja, Thema globale Kartenakzeptanzmarke. Kannst du noch ein bisschen tiefer gehen im Sinne von, was passiert genau mit der Kohle? Ist es wirklich in Anführungsstrichen einfach nur zusätzliche Märkte, zusätzliche Marketingausgaben in den Märkten, um sie schneller hochzufahren? Oder gibt es auch Produktthemen oder weitere Themen, wo du sagst, da wird auch ein bisschen Kohle reinfließen?
Der Großteil fließt wirklich in Ausbau der Marktsituation. Das wird auch in erster Linie in den 31 Ländern passieren, ja, weil wir da einfach ein riesen Potenzial sehen. Also ich bin mir sicher, dass wir die 300 Millionen sehr gut in den nächsten Jahren investieren können und dadurch praktisch dann unsere Größe, unseren Wachstumskurs weiter fortführen können. Wir investieren natürlich auch sehr stark in Ausbau der Produktpalette, neue Produkte mit auszubauen. Und wir werden auch als globale Kartenakzeptanzmarke immer in weitere Länder wachsen. Aber das werden dann 1, 2, 3 Länder das im Jahr sein. Das wird nicht mehr so ein, wird kein Land sein, wo wir auf einmal nur 50% mehr Markt haben, den wir ansprechen können.
Marc, du hast gerade so ein bisschen auch über Größe der Merchants und sowas gesprochen und über einfache Abrechnung. Wie rechnet ihr ab? Also wie ist euer Pricing und gibt es da Unterschiede bei euren Merchants oder sagst du, jeder über den gleichen Kamm, alle gleich?
Ich würde mal sagen, das Standardprodukt ist jeder über den gleichen Preis einfach immer gleich. Und zwar ist da das Stichwort eigentlich Total Cost of Ownership. Weil du überlegen musst, was kostet mich eigentlich das Anbieten der Taxizahlung? Nehmen wir jetzt mal hier, du sitzt hier in Hamburg, ein normaler Hamburger Taxifahrer, der macht vielleicht, sagen wir mal, 500 Euro mit der Karte als Kartenzahlung und zahlt bei uns in Deutschland 2,75% für Kreditkarte, 0,95% mit der PC-Karte. Das ist eines der wenigen Länder, wo wir das splitten aufgrund der deutschen Marktlage. Normalerweise haben wir immer einen klaren Prozentsatzpreis für das Land, um das dem Händler einfach leicht zu machen, zu verstehen. Also kommen wir zurück zum Hamburger Taxifahrer. Der zahlt da bei uns vielleicht im Mittel 2%. Das heißt, der zahlt an mich jeden Monat 10 Euro. Und von diesen 10 Euro bezahle ich dann Visa, Mastercard, den Issuer, die Bank, die Überweisung ausführt und den Acquirer. Und das ist praktisch alles, was der Taxifahrer an Kosten hat. Wenn er jetzt ein traditionelles Terminal sich zulegt, dann zahlt er schon mal 25 bis 30 Euro Miete. Dann zahlt er da auch 2-3% an Kreditkartengebühren. Dann gibt es da manchmal noch so ein Netzwerkfee, dann gibt es irgendwelche Compliance-Fees, dann gibt es manchmal irgendwelche Rückbuchungs-Fees. Und vor allen Dingen führt es dazu, dass der Taxifahrer dann eine recht intransparente Rechnung bekommt. Und dann fragen wir, was bezahlen Sie eigentlich für Kartenzahlung? Und dann sagt er, 60 bis 80 Euro kommt ein bisschen auf den Monat an. Hat also praktisch kein Gefühl. Im Januar weiß er, läuft schlechter, da zahle ich wahrscheinlich nur 60. Im Sommer fahre ich mehr, oder wenn es regnet, fahre ich mehr, dann sind es 80 Euro. Aber hat da keine direkte Relevanz gegenüber dem, was wirklich bei ihm in der Tasche bleibt. Und wenn man sich dann diese 60, 80 Euro gegenüber den 500 Euro Volumen, die der praktisch macht, anguckt, dann zahlt er, was ich, 13-14% seiner Umsätze nur für die Kartenzahlung. Und dann wundert man sich, warum der Taxifahrer keine Lust hat, Kartenzahlung zu akzeptieren.
Da vielleicht kurze Anekdote gestern, was mir gar nicht so bewusst war, also auch mit dem Taxifahrer darüber gesprochen war, warum er keine Kartenzahlung akzeptiert ist, dass die halt teilweise ihren Lohn bar ausgezahlt bekommen. Ne? Das heißt, mit bar ist wirklich Cash. Das heißt, wenn der zu viel Karte annimmt, ist kein Cash da und er bekommt keine Kohle. Das war für ihn seine Motivation, gar nicht so die Kosten. Das bringt mich zu dem Punkt auch schon mal, dass ihr ja nicht nur auf der, in Anführungsstrichen, Terminal-Akzeptanzseite da seid, sondern auch das Thema Karte schon mal rausgebracht habt. Wie siehst du das? Passt das zu dieser Zielgruppe? Ist das eine logische Erweiterung euren Händlern auch zu sagen, pass mal auf, hier hast eine Karte, da kommt auch gleich die Kohle drauf und kannst da ausgeben?
Also erstmal muss ich dich korrigieren, weil da hättest du mal den Taxifahrer aufklären müssen. Denn es ist so, dass, wie heißt das, dass der, dass die traditionellen Anbieter, weil das natürlich für die auch unprofitabel ist, diesen armen Taxifahrer zu bedienen mit seinem kleinen Volumen, weil so viel bleibt nämlich dann nachher bei dem Macquarie auch nicht hängen, wird das Geld dann eigentlich auch nur alle zwei Monate später ausgezahlt mit hohen Gebühren. Und dadurch hat er so lange kein Geld. Bei uns kriegst du praktisch die Auszahlung immer direkt am nächsten Tag. Und so, so ist dieses Problem praktisch gelöst, weil das Geld dann praktisch immer schon auf dem Konto ist von der.
Da muss man dazu sagen, der war ein angestellter Taxifahrer und sein Chef hat gesagt, du musst mir Cash bringen, dann kriegst du Cash am Abend. Wenn du keins bringst, kriegst du keins. Und kriegst es erst einen Tag später. Das war gleich ein bisschen die Sondersituation.
Da kann man jetzt über die Liebe der Deutschen zum Bargeld
diskutieren. Ja, genau.
Die Freude des Steuerzahlens und ähnliches diskutieren.
Genau, die zweite Frage war ja sagen wir mal, macht es Sinn für euch auch in Richtung Karte weiterzuentwickeln? Ob es jetzt so ein Use Case ist oder ein anderer, ist das für euch so eine logische Erweiterung der Wertschöpfung zu sagen, ihr gebt da auch gleich ein Kartenprodukt raus, sei es in Richtung Händler oder aber auch in Richtung Endkunde?
Wir denken immer drüber nach, was man so Händlern alles noch anbieten kann. Also das Portfolio, was es da an Produkten gibt, das wir noch ausbauen können, das ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich. Und da ist bestimmt eine Karte dabei, da sind auch Kredite vielleicht dabei, weitere Softwareprodukte. Aber das ist da sind wir noch nicht so weit, dass wir da unglaublich viel zu erzählen haben.
Marc, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was ihr tut, wie ihr das tut, wo ihr das tut. Wir haben ein bisschen über Länder gesprochen, gar nicht so sehr, wo ihr genau überall unterwegs seid. Aber du hast angedeutet, dass ihr eine globale Präsenz aufbaut und auch in vielen Ländern unterwegs seid. Was macht ihr selber und was machen möglicherweise Partner von euch?
Also die Antwort ist, dass wir eigentlich fast alles selber machen. Weil wir wirklich glauben, dadurch, dass das traditionelle Geschäft ist so teuer und ist so schwierig, weil da verschiedene Firmen praktisch zusammenarbeiten. Das ist einen, der das Terminal herstellt, da ist ein zweiten, der praktisch den Bezahldienst zur Verfügung stellt, da ist meist noch ein dritten, der den Vertrieb macht. Und dadurch, dass wir das praktisch alles aus einer Hand liefern und auch wirklich gucken, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten reibungsfrei läuft, können wir das praktisch preislich deutlich attraktiver für den Händler anbieten. Das heißt, wir investieren ganz viel in die Entwicklung unserer Terminals und bauen die auch praktisch komplett von vorne bis hinten, also entwickeln die und bauen die selber, haben dann natürlich Fabriken, die uns nicht selber gehören, die für uns zusammenschrauben. Ganz okay. So tief muss man auch nicht wieder vertikal reingehen, aber das ist, sagen wir, die ganze IP und die ganze Entwicklung machen wir selber und sourcen auch selber und dann wird das halt irgendwo zusammengeschraubt. Wir bauen auch die ganze Technologie selber. Wir sind selber regulierter Zahlungsanbieter. Das heißt, das Geld fließt auch über unser Konto zum Händler. Wir machen die ganzen Auszahlungen selber. Wir machen das ganze Onboarding selber. Wir machen Risiko und Fraud selber. Wir machen auch große Teile Logistik selber. Das vergisst man nämlich immer sehr gerne. Wir sind ein Bezahldienstleister und der Bezahlteil ist allen immer klar. Aber wenn man 4000 Kartenleser am Tag in 31 verschiedenen Ländern, in 31 verschiedenen Jurisdiktionen verschicken muss, dann wird das auch so ein mittleres E-Commerce-Business noch dazu gebaut, um das alles so reibungslos darzubringen, damit wenn der andere sich einen neuen Kartenleser verkauft, der auch morgen schön pünktlich in der Post geliefert wird und auch ankommt und der Händler weiß, wann der Kartenleser wo ist, da kann man auch noch einiges selber bauen.
Ist das der Grund, warum ihr auch dieses wahnsinnige Firmenkonstrukt habt?
Ich würde ja mit Freuden dieses wahnsinnige Firmenkonstrukt einfacher machen. Das liegt einfach an der Komplexität, wenn man in vielen Ländern unterwegs ist und verschiedenen Jurisdiktionen untersteht.
Okay.
Ja, wir haben irgendwie 15 Büros quer durch die Welt. Und da haben wir uns aber sehr viele Komplexitäten mit auf den Weg gebracht. Ob das jetzt ein Joint Venture in Chile ist, drei verschiedene Firmen in Brasilien aufgrund der lokalen Strukturen und so weiter und so weiter. Also wenn ihr jetzt gerne mal durch unser Org-Chart, nee, nicht Org-Chart, wie heißt es hier, Structure-Chart laufen möchtest, kann ich gerne mal erzählen, warum welche Firma wo hängt. Ich weiß nicht genau, wie viele Menschen wir dann noch nächste Woche in deinem Podcast haben. Und, damit die einfach alle nachher sagen, weißt du, war ganz nett mit dem Magen, aber dann wird es aber so langweilig, da habe ich keine Lust mehr drauf gehabt.
Wahrscheinlich kennt der Kilian das mit den Firmenkonstrukten.
Da kann ich auch einen separaten Podcast machen.
Und zwar, das ist der Kilian und ich, wir haben da auch viel an Komplexität einfach mit in die Wiege gelegt.
Das glaube ich euch. Marc, du hast gerade gesagt, ihr, ganz kurz, Kilian, eine Frage noch und danach du. Ihr macht sehr, sehr viel selber, bis auf die Produktion und all die ganzen Sachen. Hast du denn, und wir haben über Vertrieb gerade schon ein bisschen gesprochen, auch über Longtail gesprochen und du hast gesagt, ihr schickt keine Leute raus, die irgendwo euer Kartenlesegerät irgendwo hinverkaufen. Habt ihr trotzdem Partner, mit denen ihr Vertrieb macht? Verkaufst du, keine Ahnung, im Mediamarkt Saturn als klassischer Retailer oder verkaufst du über Banken oder vermittelst du über irgendwen, über die Metro? Hast du irgendwelche Vertriebspartner oder habt ihr das alles selber in der Hand?
Hast du auch ganz viel schon aufgezahlt. Also wir machen einen Großteil unseres Geschäfts machen wir selber in der Hand. Und zwar ist das ganz klassisches Online-Marketing, Facebook, Google, Affiliate, was man da halt so kennt aus dem Bereich. Das ist bestimmt zwei Drittel unserer Aktivitäten. Mhm. Und dann haben wir verschiedene mehr offline-ähnliche Kanäle. Also wir verkaufen in der Tat bei Metro Mediamarkt. Ich habe jetzt leider die Zahl vergessen, aber ich glaube, wir haben 14.000 oder 20.000 Verkaufspunkte in Europa, wo du dir praktisch ein Terminal kaufen kannst, was natürlich gerade, wenn dir Freitagnachmittag einfällt, dass du fürs Wochenende noch ein Terminal brauchst für deine Messe, dann kriegen wir das mit dem Zuschicken natürlich nicht innerhalb der nächsten halben Stunde hin. Können dich dann aber zum Mediamarkt schicken und dann kannst du den Terminal kaufen und praktisch dann sofort loslegen, Kartenakzeptanz zu offerieren. Wir arbeiten auch sehr viel mit Partnern zusammen, die irgendwie Zugang zu kleinen Händlern haben. Da sind Banken immer ein schönes Beispiel, die dann praktisch unser Terminal als fast ihr eigenes Produkt an die Händler verkaufen oder auch Firmen wie Etsy, früher der Wander und alle, die so praktisch Zugang in den Longtail haben. Wir arbeiten auch ganz viel mit anderen Technologieanbietern zusammen. Also als erstes kommen da diese ganzen iPad-Kassen in den Kopf, weil die iPad-Kasse ist praktisch die Kasse als solches und dann macht es natürlich einen Riesensinn, da noch Payment mit dran zu hängen. Und da partnern wir auch mit einer ganzen Reihe von Anbietern. Und dann haben wir auch in der Tat so den einen oder anderen Großkunden, der manchmal um die Ecke kommt. Das sind jetzt nicht die, die wir praktisch proaktiv ansprechen, sondern die irgendwie auf unsere Lösung aufmerksam gekommen worden sind. Zum Beispiel arbeiten wir mit der DHL zusammen oder auch mit einem Waschmaschinenverkäufer Miele, die irgendwie ganz viele Auslieferungspunkte für Bezahlen in der Tür praktisch brauchten und so auch wie ganz viele kleine Händler haben, und wo dann einmal natürlich unser sehr preiswertes Terminal sehr, sehr, sehr zugute kam. Aber auch, da haben wir eigentlich noch gar nicht so viel richtig viel drüber geredet, die suchten dann auch einen Anbieter, wo sie idealerweise in allen ihren 30 Ländern die gleiche Technologie nutzen können und das gleiche anbieten. Das ist nämlich so, dass die traditionellen Anbieter normalerweise alle sehr regional aufgestellt sind und praktisch nur in einem, zwei oder drei Ländern ihr Produkt anbieten. Und da sind wir mit 30 Ländern am Point of Sale, glaube ich, schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, selbst die Marktführer wie so First Data, die sind zwar in 5 oder 6 Ländern aktiv, aber das liegt dann daran, dass sie in Deutschland EasyCash dazu gekauft haben. Und wenn ich dann irgendwie als globaler Anbieter Kartenzahlungen in den USA und in Deutschland machen möchte, kann ich das zwar beides mit First Data machen, aber auf zwei komplett unterschiedlichen Plattformen habe ich zwei Reportings und es hat eigentlich miteinander nichts zu tun, außer ich den gleichen Verkäufer habe.
Und das auch nur mit Glück.
Ja, und das nur mit Glück. Und beim Kilian, bei der Wirecard, ist es anders. Die bieten das alles aus einer Hand an.
Natürlich. Vielen Dank. Jetzt muss ich Sponsoring-Paket kaufen. Ja. Ich würde noch mal gern auf das auf den Empos und den Empos-Markt so ein bisschen eingehen. Man hört da ja gefühlt seit 5 Jahren, wenn nicht schon seit Anfang an, ja, das ist ja alles nur Brückentechnologie und seit, was weiß ich, in x Jahren gibt es das alles nicht mehr. Per se kein Terminal mehr, erst recht kein kleines mehr. Dafür ist die Brücke jetzt schon relativ lang. Wie siehst du denn das?
Also, wie ihr ja wisst, ist Payments oder das ganze Bezahlverhalten von Händlern und Endkunden sehr, sehr, sehr langfristig. Also die Kreditkarte gibt es ja irgendwie seit 80 bis 100 Jahren, sagen wir mal. Und da wurde die erste Innovation, kam in den 70er Jahren, kam man dann von dieser Ratsche, wurde auf die Magnetkarte abgegradet, wo zumindest schon mal eine Nummer drauf war, die dann irgendwie elektronisch abgerechnet wurde. Wir haben dann so zur Jahrtausendwende in Europa auf die nächste Generation upgraded, auf die Chipkarte. Das hat in Amerika übrigens nochmal 15 Jahre länger gedauert. Also, und praktisch hier, um die 2001, 2002 jeder eine Chipkarte bekommen hat in Europa, treffe ich jetzt noch Amerikaner, die begeistert sind, dass sie jetzt auch von ihrer Bank mal eine Chipkarte gekriegt haben, weil Amerika sich da lange gescheut hat, irgendwie dieses Upgrade zu machen. Jetzt selbst ich persönlich, muss ich sagen, wurde 2014, 15 hatte ich Freunde aus Polen oder England, die mir gesagt haben, Marc, was hast du denn hier für ein Produkt? Das macht ja überhaupt keine NFC-Zahlungen. Und hier im deutschen Markt konnte ich entspannt sagen, dieses NFC macht ja auch löst gar nicht so ein Riesenproblem, braucht man gar nicht wirklich. Und jetzt hat sich in den letzten 3 Jahren ist die ganze Industrie auf NFC-Zahlungen umgestiegen. Und man sieht, dass das einfach die Transaktion deutlich schneller, eleganter macht. Und sowas in Amerika übrigens, NFC-Zahlungen kennt da keiner. Die kennen Apple Pay und Google Pay und wissen, dass sie mit dem Telefon bezahlen können. Aber dass man mit einer Plastikkarte auch NFC am Point of Sale machen kann, das führt immer noch zu Überraschungen. Das heißt, wir sehen, da sind einfach sehr, sehr langsame Innovationszyklen. Jetzt haben wir Apple Pay und Google Pay, die auch irgendwie seit 2, 3, 5 Jahren irgendwo auf dem Markt rumturnen. Auch da ist praktisch die verkünden zwar immer gute Wachstumszahlen, aber die wirkliche Breitenakzeptanz ist da auch noch nicht gegeben. Das heißt, diese Zyklen werden sich sehr, sehr langsam irgendwie weiterentwickeln. Ich hoffe, dass das mehr Richtung wir bezahlen mit dem Mobiltelefon oder anderen smarten Technologien geht. Aber bis da Händler und Endkunden umgestellt sind, glaube ich, haben wir schon noch ein bisschen Zeit, bis die Karte da komplett verschwunden ist.
Hat das Thema...
Ich wollte jetzt nicht so einen langen Monolog machen, aber das ist ja so ein fließender Übergang, wo du jetzt praktisch sagst, ich kann mit Visa, Mastercard, American Express, aber auch mit Google Pay bezahlen. Jetzt kommen aus Asien mehr und mehr QR-Codes. Da sieht man schon die ersten. Hier DM akzeptiert jetzt Alipay für die chinesischen Touristen. Bis sich das durchgesetzt hat, werden wir doch ein bisschen Zeit haben. Und dann wird irgendwann, was auch immer die Bezahlvariante der Zukunft ist, zahlst mit deinem Fingerabdruck, mit dem Retina-Scan, mit deinem Gesicht. Das wird einfach Schritt für Schritt weitergehen und wir verstehen uns praktisch als die letzte Meile zum Merchant oder der Technologieanbieter zum Merchant. Weil gerade als so kleiner Händler, wo du gar nicht so viele Zahlungen machst, möchtest du ja nicht 5 verschiedene Technologien haben, um die verschiedenen Instrumente, die der Endkunde dir ins Geschäft trägt, annehmen zu können, sondern du brauchst zum Beispiel einen Anbieter, der dir alle Bezahlvarianten bündelt und dann auch ein regulatorisches Onboarding macht, eine Auszahlung und ein Reporting praktisch auf den verschiedenen Technologien anbietet.
Hat das Thema NFC und jetzt auch das Thema Apple Pay, Google Pay einen Schub für euch gebracht? Einmal auf der Endnutzerseite, dass da mehr Kartenzahlungen gemacht wurden und auf der Akzeptanzseite, weil ihr mehr Händlerakzeptanzen habt abschließen können?
Gut, es ist ja so, dass wie bezahlt wird, entscheidet ja immer der Endkunde. Mhm. Und wenn du lieber mit deinem Bargeld bezahlst, dann habe ich Pech gehabt. Und natürlich ist eine NFC-Transaktion ist 3-mal eleganter, als wenn jemand eine Magnetkarte durchzieht und du dann irgendwo unterschreiben musst auf dem Papier, was 10 Sekunden später gedruckt wurde. Und so sehen wir natürlich schon, wenn der Endkunde praktisch den Nutzen sieht, dass er schneller bezahlen kann mit der Karte, mit dem Mobiltelefon, dann wird das mehr nachgefragt. Und das hilft natürlich auch dem Ende des Bargeldes.
Aber hast du das gesehen? Also habt ihr mit Apple Pay und mit Google Pay Einführung einen Schub bei ein Wachstum bei euren Bestandskunden gesehen?
Apple Pay und Google Pay haben, glaube ich, jetzt noch nicht so eine Relevanz erreicht,
okay,
dass das wirklich so einen Schub macht. Aber ich glaube, die NFC-Karte sieht man schon, dass das dazu führt. Also was wir sehen, ist zum Beispiel auch, dass unsere Durchschnittstransaktion kontinuierlich fällt über die Jahre.
Sie geht runter, ja?
Die geht runter. Weil natürlich am Anfang hat der Händler irgendwie nur die teuren Produkte, wo der Endkunde nicht genug Bargeld dabei hatte, um diese Produkte zu kaufen, praktisch angeboten. Und jetzt wird die Transaktion immer einfacher, sodass du dir so auf Päckchen paar Kaugummi mit der Karte bezahlst und dadurch der Durchschnitt natürlich runtergeht. Und das wird halt NFC mehr und mehr gemacht. Und in meinen Augen sind immer so, die großen Transaktionen machst du trotzdem wie vorher. und die ganzen kleinen Transaktionen machst du jetzt zusätzlich und vernichtest praktisch Bargeld halt.
Und auf der Akzeptanzseite bei Merchants, hast du dann einen Sog gemerkt, dass da der eine oder andere irgendwie plötzlich gefragt hat, ich möchte jetzt auch Apple Pay und Google Pay akzeptieren und deshalb brauche ich jetzt auch einen SumUp-Leser?
Ich glaube, das ist einfach Standard. Da macht sich der Merchant macht sich gar nicht so Gedanken, ob das Terminal das jetzt kann oder nicht kann. Das ist einfach eine Erwartungshaltung, wo du sagst, ich habe hier Kunden, die kommen damit durch die Tür, die brauchen so ein Terminal und dann kaufe ich mir ein Terminal. Natürlich wird das Google Pay und Apple Pay können. Das ist ja auch so, dass in Deutschland darf man gar kein Terminal mehr verkaufen seit 2015 oder 16, was nicht NFC-T
erlegt. Nee, das verstehe ich schon, aber vielleicht hast du ja auch, das meine ich gerade, also ob man
mit dem Thema... Ersetzen von den normalen...
Ob da möglicherweise plötzlich dann wirklich jemand sagt, jetzt mit Apple Pay und Google Pay fällt auch bei mir die Bastion, dass ich nur Bargeld akzeptiere und jetzt brauche ich auch ein Terminal. Also ob man auf dieser Schiene, auf diesem Zug ein bisschen auch von eurer Seite fahren kann.
Ich würde mir wünschen, dass Google Pay und Apple Pay so einen Eindruck hätte. Okay. Aber ich glaube, das ist mehr die allgemeine Nachfrage von Kartenzahlungen. Also gerade umso internationaler die Welt wird, umso mehr Leute reisen, wird natürlich Kreditkarte immer mehr nachgefragt. Die jüngeren Generationen haben ganz andere Beziehungen zu Bargeld und zur Karte. Für die ist das ganz normal, dass man eigentlich alles mit Karte zahlt. Und wenn man sich die globalen Trends anguckt, das geht alles Richtung das Verschwinden des Bargelds und Kartenzahlung. Und so. Das ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, auf der Händlerseite, Bargeld hat ja auch einen riesen Kostenfaktor. Ob das jetzt ist, weil einer meiner Angestellten mal in die Kasse greift, ich muss ja jeden Abend dann zur Bank gehen und das Geld da einzahlen, anstrengenderweise, muss das dann noch nachzählen lassen, muss gucken, dass da die Buchhaltung stimmt. Und da sind elektronische Zahlungen einfach deutlich attraktiver. Wir haben sogar ein paar Länder, wo aus Sicherheitsgründen Kartenzahlung bevorzugt wird. Weil wenn du immer mit der Karte bezahlst, dann hast du nicht genug Bargeld im Geschäft, dass du ausgeraubt wirst. Wenn du immer schön Bargeld einsammelst, dann wird in Brasilien der Nächste bei dir durch die Tür kommen und dir eine Pistole vorhalten und das Bargeld abholen.
Okay. Marc, du hast vorhin so ein bisschen über Brand gesprochen und dass ihr gerade eine internationale Kartenakzeptanz-Brand aufbaut. Das richtet sich natürlich eher an den Longtail. Der Longtail ist aber, wenn man mal ganz, ganz long denkt, auch ein Stück weit fast schon der Endkunde. Mhm. Habt ihr irgendwann auch die Idee, den Plan, etwas für Kilian und für mich anzubieten, also für den Endkunden, dass wir SumUp wie auch immer kennen sollten und nutzen? Und nicht nur indirekt, indem wir halt unsere Karte, unsere Uhr, unser Telefon auf ein Terminal von dir draufhalten?
Ich habe ja heute, würde ich schon sagen, dass 10% jeder Bevölkerung da irgendwie Karten akzeptieren sollten. Also wenn der Kilian bei dir am Wochenende Babysitten geht, gehe ich ja fest davon aus, dass der Kilian seinen Kartenleser rausholt und sich dann...
Da werde ich ein Bier bezahlt, leider.
Von dir. Das wäre die nächste Produktinnovation aufnehmen, sodass ich mir da auch schon nochmal 2% von nehmen kann.
Tauschen. Vom Tauschen meinst du, oder? Tauschen.
Von dem Bier. Ich finde diese Trends in dem Markt sehr, sehr spannend. Also wenn man nach Asien guckt, was da Alipay und WeChat Pay für ein Ökosystem geschaffen haben, praktisch über Nacht, finde ich beeindruckend. Und auch in Amerika ist ja zwischen hier Venmo und Zelle und so weiter eine riesen Traktion zu sehen. In Europa, muss ich sagen, ist das noch relativ dünn, was da zu sehen ist. Und da frage ich mich, wo das herkommt. Man kann sagen, in Asien gab es überhaupt keine Technologie. Und deswegen konnte sich das gut etablieren, auch wenn ich den QR-Code als Lösung relativ hakelig finde. In Amerika, wenn du schon mal probiert hast, jemandem Geld zu schicken, stellst dann fest, da wird nämlich dann ein Scheck in Papierformat in die Post getan. Da werden natürlich große Probleme von gelöst. Ich war lustigerweise neulich in Chile. Da habe ich festgestellt, dass in Chile war der Winter sehr, sehr kalt. Und dann hat der Staat beschlossen, im Süden von Chile den Leuten irgendwie Heizgeld zur Verfügung zu stellen, um die über den kalten Winter zu unterstützen. Was wurde gemacht? Da hat dann in Santiago haben dann Staatsbeamte kleine Briefumschläge mit Bargeld gefüllt und die dann alle in den Süden von Chile geschickt.
Da ist natürlich auch nur jeden zweiten, den anderen, der andere ging zum Bruder. Ne?
So wird das, und das ist auf der ganzen Welt der Trend. Und bin ich immer sehr interessiert, was hier in Europa so entwickelt. Habt ihr beide da schon was Interessantes gesehen in den ländlichen Gefilden, würde ich sagen, also in hiesigen Gefilden?
Du meinst, die in Richtung großes Ökosystem gehen, um irgendwann mal in Richtung Alipay, WeChat oder was auch immer zu gehen? In die Richtung meinst du? Ich glaube, da warten wir alle so ein bisschen drauf, und die Frage, wie sowas dann in Europa aussehen wird. Ich glaube nicht, dass es das Alipay, WeChat oder auch nicht das Venmo, Zelle oder wie auch immer in Europa geben wird. Da ist dann Europa doch noch zu heterogen, und dass so jemand vielleicht von einer ganz anderen Seite kommen wird. Aber gesehen, dass ich sagen würde, die 3-4 Player haben das Potenzial dafür, wüsste ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, André.
Nee, nicht wirklich. Ich gerade laut. Also natürlich könnte man jetzt irgendwie sagen, so Quid und all die ganzen Jungs versuchen sowas in so eine Richtung zu gehen, und das wäre eher so in Richtung auch Peer-to-Peer Endkundenpayment, wenn ich euch richtig verstanden habe, wenn ihr über sowas nachdenkt. Aber habe ich bisher für mich noch wirklich keins entdeckt. Also heute gab es ja die Meldung, dass das PayPal jetzt hier mit, wie heißt denn die,
Xoom, ja. Auch das ist ja Remittance sehr, oder?
Aber halt auch Peer-to-Peer. Da kommt wieder was, aber nee, nicht wirklich. Also ich bin da ganz, ganz ehrlich, ich nutze
die Sparkassenkarte.
PayPal halt, ne? In solchen Momenten.
Ja. Ganz schwierig. Ganz schwierig.
Aber ist halt irgendwie leider wirklich irgendwie so, ne? Also das heißt nicht leider, sondern einfach mittlerweile aus Gewohnheit, und nachdem PayPal ja irgendwann halt auch die Gebühr von Peer-to-Peer dann abgeschafft hat, nachdem sie sich ja jahrelang dagegen gewehrt haben, das zu tun, gibt es ja auch keinen Grund mehr, das nicht zu tun.
Das ist ja genau die Schwierigkeit. Eigentlich will ja keiner, ich will ja, wenn ich dem André für das Bier jetzt die 2 Euro zurückbezahle, will ich ja im privaten Rahmen, will ich dafür auf jeden Fall keine Gebühr nehmen, aber wenn diese Zahlung dann irgendwie zu einer Kreditkarte gefundet ist, muss dann jemand die Interchange-Gebühren bezahlen, was Aufbauen von so einem System sehr, sehr teuer macht.
Ja. Geht halt dann nur über, wenn du ein Ökosystem hast, wo du an der anderen Stelle die Kohle verdienst, wo dir das eigentlich eher dazu dient, User des Ökosystems zu binden und reinzukriegen. Mit dem alleine wirst du halt wahrscheinlich nie gewinnen.
Genau, und das sind, ja, sorry, Marc, du.
Nee, wo ihr bei der Payment und so was, ich war gestern morgens frühstücken, mit einem Herrn, der ist Alberto Dalmasso. Habt ihr den schon mal kennengelernt?
Nein,
ich weiß nicht.
Der kommt aus dem schönen Italien und hat eine Firma, die heißt Satispay.
Ah, doch. Sag mir, also die versuchen das ja. Ne? Die versuchen ja so ein bisschen den Alipay-Ansatz zu fahren.
Ja, genau. Die sind, also ich muss sagen, ehrlich, weil ich habe da einen QR-Code, habe ich auch immer lange belächelt. Aber der hat mir da so ein paar ganz schöne Sachen erzählt. Und ich glaube, das funktioniert gar nicht so schlecht, wie man sich das immer so vorstellt. Und der hat mir auch erzählt, dass er im italienischen Markt letztes Jahr mehr Zahlungen gemacht hat, als dieses Apple Pay das gemacht hat.
Ja, weil der sehr kleinteilige Zahlungen auch im Utilities-Bereich und sowas macht, und darüber machen Versicherungen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstiegspunkt, wenn du da Masse hast.
Ja, nee, der macht die eher am Point of Sale. Direkt.
Okay.
Ja. Ein weiteres spannend. Thema für irgendwann.
Der kommt auch nächstens nach Deutschland. Dann könnt ihr den natürlich auch mal interviewen, aber der kann auch kein Deutsch. Deswegen.
Auf Italienisch dann.
Ja, es gibt dann, glaube ich, auch so einen deutschen Country-Manager, der kann dann hoffentlich Deutsch.
Sollte er.
Vielleicht stelle ich euch den mal vor, aber ich muss ehrlicherweise sagen, von dem war ich positiv überrascht. Ist noch nicht ganz das Alipay, aber nicht so schlecht wie das, was wir so in Deutschland rumlaufen haben.
Aber das ist ja schon mal irgendwie echt ein Wort für dich. Wenn du von jemandem positiv überrascht bist, kenne dich ja mittlerweile schon ein bisschen, dann ist das ja für dich schon fast beeindruckend, also ist das ja für andere Menschen schon beeindruckend.
Also, so weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber das, ich habe schon Schlechteres gesehen.
Marc, ich glaube, wir haben eine ganze Menge Fragen beantwortet und Fragen gestellt, du beantwortet. Haben wir irgendwas vergessen, was SumUp so ausmacht? Also worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich so ein bisschen, du hast gesagt, es gibt nicht so diese Secret Sauce, aber ihr habt wahrscheinlich irgendwie auch echt ein großes Team. Du hast zwar gerade schon mal gesagt, wie viele Menschen ihr seid, glaube ich, hast du in so einem Nebensatz mal gesagt. Aber ist das irgendwie auch eine ein Grund für euren großen Erfolg, dass du halt die richtigen Leute, dass ihr die richtigen Leute um euch herum habt scharen können?
Also die Steilvorlage für nochmal so eine Werbeschleife. Also die wirklich die größte Herausforderung, die wir haben über die nächsten Jahre, ist praktisch Leute zu finden, die von unserer Mission begeistert sind und mit uns an dem Thema bauen möchten. Weil umso besser praktisch die Leute sind, die ich für SumUp gewinnen kann, umso bessere Produkte kann ich bauen und umso schneller kann ich wachsen. Und wir sind inzwischen bei einer Größe, um mein Wachstum irgendwie zu unterstützen, wachse ich auch sehr, sehr schnell auf der Menschenseite. Wir sind jetzt 1500 SumUpper quer über die Welt. Und das, da, auch da haben wir uns irgendwie letztes Jahr verdoppelt. Das heißt, wir waren vor einem Jahr, waren wir irgendwie 800. Das ist jetzt nicht alles nur Wachstum. Wenn wir doppelt so viele Händler haben, brauchen wir doppelt so viele Angestellte. Sondern wir investieren einfach sehr viel in Entwicklung, neue Produkte, Marketing und so weiter. Das heißt, jeder, der irgendwo eine Passion hat und was mit aufbauen möchte, sollte sich sehr gerne bei mir melden.
Ihr sitzt momentan in Deutschland.
Und zwar alles: Entwickler, Marketing, Produkt, Operations, Finance, Design, you name it.
Und ihr sitzt momentan in Deutschland, vor allen Dingen in Berlin, richtig? Oder habt ihr noch weitere Standorte?
Wir haben ganz viele Standorte.
Auch in Deutschland?
Ja, auch in Deutschland.
Okay.
Wir haben zum Beispiel einen Kölner Standort.
Wow.
Tja, so ist das. Und das haben wir aus erster Linie, weil wir in Berlin nicht genug Leute bekommen, aber in Köln sehr gute Leute bekommen haben. So haben wir dann auch einen Kölner Standort aufgebaut. Generell ist es so, dass ich mich praktisch als globaler Arbeitgeber positionieren möchte. Das heißt, wenn ich dich für SumUp begeistern kann, kannst du dir auch relativ frei aussuchen, in welchem von unseren 15 Büros du gerne arbeiten möchtest.
Relativ frei.
Gut, es muss halt, sagen wir so, wenn du der Einzige bist, der das eine Thema macht und die sitzen alle in einem Büro und du bist der Einzige, der am anderen in der Welt sitzt, das kann man auch machen. Das ist dann nicht immer ganz so produktiv. Aber für die meisten Jobbeschreibungen sind wir ziemlich offen.
Okay.
In allen 15 Büros.
Und was ist, also du hast gerade gesagt, eigentlich sind es alle Bereiche, aber was ist das der größte Need? Sind es, wie so bei vielen Tech-Unternehmen, sind es vor allen Dingen Entwickler oder sagst du eigentlich in allen Bereichen?
Das ist wirklich alles in allen Bereichen.
Okay. Gut, Marc, jetzt haben wir wirklich ein bisschen über SumUp erfahren. Du hast erzählt, was ihr mit dem Geld machen wollt, also weiter wachsen und Profitabilität steht momentan nicht im Vordergrund. Ihr könntet das jederzeit wieder sein, hast du vorhin schon mal kurz gesagt, aber vor allen Dingen habt ihr jetzt das Geld bekommen, um die nächste Stufe zu zünden. Du hast gerade auch gesagt, es ist nicht unbedingt ein Land, sondern es ist einfach Wachstum, wahrscheinlich überall da, wo ihr heute unterwegs seid und weiter dauerhaft iterieren, richtig?
Genau so ist es.
Marc, ich habe noch zwei mini-kleine Fragen. Die musst du noch beantworten.
Auch noch 100, so lange.
Nee, das sind doch mini-Fragen.
Heute sind wir gar nicht so in so lustiger Stimmung. Es liegt war ein sehr langer Tag und ich glaube, sehr viele Journalisten haben angerufen, deswegen bin ich etwas müde.
Wer ist DJ Mirko?
DJ Mirko, das ist der Künstlername vom André. Der will sich da so eine zweite Existenz aufbauen. Er hat gesagt, das Payment habe ich jetzt komplett ausgeschöpft in Deutschland und jetzt will ich mir nochmal einen Namen für was Cooles aufbauen.
Wo hast du DJ Mirko dieses Jahr das erste Mal getroffen?
Jetzt können wir die zweite Werbeschleife machen. Warum ich den André nämlich so sehr schätze, ist, weil wir seit vielen Jahren zusammen eine gemeinnützige Organisation unterstützen. Und zwar sind das die Tech Bikers. Und da fahren wir einmal im Jahr mit 40 Leuten aus irgendwo in Europa nach Berlin, 3 Tage auf dem Rennrad und sammeln zu diesem Anlass praktisch für einen guten Zweck und haben dieses Jahr 90.000 Euro gesammelt für eine Organisation, die heißt World Bicycle Relief, um praktisch in den ärmsten Flecken der Welt den Leuten über Mobilität die Chance zu geben, ein Dasein aufzubauen.
Genau,
und unterstützen und da kann man immer spenden, kann man auch das ganze Jahr über
World kann man das ganze Jahr über spenden. Wir hatten ja auch, Lena kürzlich auch im Podcast hier.
Ach super, ja, weiß das ja jeder.
Genau, ein paar Leute haben das möglicherweise gehört. Und dieses Jahr haben wir DJ Mirko in Grimmen kennengelernt, ne?
Sehr gut, also man hat den André kaum erkannt.
Und Marc, zweite Frage, warum Zinnbecher?
Tja, das ist einfach eine schöne Sache. Da schmeckt das Mineralwasser aus einem Zinnbecher am besten, weil man so viel redet und dann gehen ja manchmal die Spurenelemente verloren. Und das so ein Zinnbecher ist einfach, gibt dem Wasser den natürlichen Grundgehalt zurück.
Kilian fragt sich jetzt wahrscheinlich so, worüber reden die beiden? Aber wir beide wussten das. Und wir
beide wussten das. Dann bin ich ja zufrieden.
Wir haben nicht auch so eine lustige WhatsApp-Gruppe, wo alle möglichen tollen Fragen.
Ich könnte aus dieser Gruppe noch ein paar andere Fragen vorlesen, aber das tue ich jetzt gerade nicht.
So ist das. Ich hoffe, wir haben die Hörer nicht zu sehr gelangweilt.
Mit Sicherheit nicht.
Wir werden das nächste Mal wieder einen deutlich lustigeren Podcast machen. Ich komme ja irgendwie alle ein, zwei Jahre, komme ich in die Ehre, bei euch eingeladen zu sein. Macht mir immer sehr große Freude.
Marc, vielen Dank, dass du da warst. Vor allen Dingen halt auch wirklich nach so einem für dich mit Sicherheit irgendwie sehr, also du, für dich war das ja jetzt nichts Neues, was heute passiert ist. Aber dennoch ist es natürlich irgendwie immer ein unglaublich aufregender Tag. Und wahrscheinlich hast du wirklich ganz, ganz viele Gespräche führen dürfen und vielleicht auch manchmal müssen. Und insofern danken wir dir auch am Ende eines solchen langen Tages, dass du noch bei uns warst und mehr als eine Stunde, glaube ich, mittlerweile ausgehalten hast und unseren Fragenstand gehalten hast. Kilian, hast du noch was? Ansonsten würde ich noch unseren Sponsoren noch mal kurz danken.
Nö, mach voran. Ich glaube, für heute ist gut.
Wir danken den Kollegen von smartsteuer.de für die Unterstützung. Wir danken den Kollegen von Mastercard, die man natürlich auch am SumUp-Terminal benutzen kann. Und wir danken den Kollegen von FinCompare. Danke euch beiden nochmal und Marc, einen schönen Abend mit Zinnbecher. Kilian, dir auch einen schönen Abend nach München und bis bald.
Danke
euch. Vielen Dank euch beiden.
Bis dann.
Bis bald.
Ciao.